Der Berater denkt immer in so Kategorien, nützlich, nicht nützlich. Ja, ist das, was ich mir jetzt überlege, hilft es meinem Kunden oder meiner Kundin? Ja, wenn ja, mache ich das. Wenn nicht, lasse ich es sein, suche was Neues. Der geneigte Beamte denkt in Kategorien von vorschriftsmäßig, nicht vorschriftsmäßig. Und das klingt so ein bisschen sperrig und schräg und von gestern, hat aber riesen Vorteile für uns alle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Ein kurzer Hinweis vorab, im März findet wieder unsere PMO Academy statt. In 2 Tagen bringen wir im schönen Hamburg junge Berater, Interim Manager und angehende PMOler in Sachen Transformationsmanagement auf Geschwindigkeit. Wenn Sie Interesse haben, finden Sie einen Link in der Folgenbeschreibung. Herr Professor Dillmann, ich freue mich, dass es klappt.
Ja, kurz, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Sie sind ein atypischer Gast in unserem Shift Happens Podcast. Umso mehr freue ich mich auf unser Gespräch heute mit Ihrem Forschungs-Background und langen Jahren bei der Telekom, unter anderem im Consulting-Einkauf, in der Inhouse-Beratung und als VP Strategy Development. Sind Sie heute Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und konzentrieren sich dort in Forschung und Lehre auf Management und Consulting. Erzählen Sie mal, wer sind Sie und was machen Sie bei der HSPV?
Ja, vielen Dank. Thomas Dillmann, mein Name. Ich bin vor 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren zur Beratung gekommen und dann hängen geblieben. Ja, nicht in der Beratung, wie es, glaube ich, ganz vielen anderen geht, sondern an der Beratung. Sie haben gerade schon gesagt, Erfahrung in der klassischen Consulting-Konzern, interne Beratung, Einkauf, Kunde, Betroffener von Beratungsleistungen und seit ein paar Jahren auch immer wieder das Thema Beratung in der Lehre gehabt. So wie als Publikationsthema. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich Professor geworden bin. Erst, und das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, an einer privaten Hochschule. Da war Consulting auch schon ein Lehrthema. Das waren aber mehr Studierende, die gesagt haben, Mensch, ich möchte gern selber Berater werden. Ja, das waren so die typischen angehenden Consultants, um es pointiert zu sagen, das waren so die Schnösel-BWLer. Ja, das muss man, ja. So, damit kann sich jeder ein Bild runter machen, ist ja, ja nicht böse gemeint. Ja. Und dann gab es vor ein paar Jahren für mich den Wechsel zu der HSPV, das ist kurz für, oh Gott, schwieriger und langer Name, die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, HSPV NRW. Das ist natürlich ein super Umfeld, in Anführungszeichen super Umfeld, wenn man sich mit den ganzen Beraterskandalen, Skandälchen, Affären im öffentlichen Sektor austoben will. Auf der anderen Seite sagt da gibt der öffentliche Sektor auch oder macht 10% des gesamten Beratungsmarktes aus. Also von daher gibt es da schon ein ganz, ganz gutes Beteiligungsfeld oder Betätigungsfeld.
Ja, wie eine große Branche.
Es ist halt groß, genau. Und es gibt zwar ein paar Besonderheiten, aber trotzdem, glaube ich, kann man viele von den Dingen, die man in und für die eine Branche macht, auch für die andere Branche nutzen. Das heißt, ich kümmere mich jetzt ein gutes Stück um das Thema öffentliche Verwaltung, nicht der Polizeibereich, damit habe ich nichts zu tun, keine Aktien drin. Und das sind halt bei uns sind sozusagen der Führungskräftenachwuchs von Städten, von Kreisen, vom Land hier in Nordrhein-Westfalen. Ist im Grunde ein Studium, was sehr juralastig ist oder war traditionell. Ne? Viele rechtliche Aspekte, die betrachtet werden müssen. Aber es gibt ja seit ein paar Jahren auch so die Bestrebung, dass Verwaltung moderner werden soll. Dass halt auch Management-Aspekte reinkommen, dass aus der oder in der privaten Wirtschaft gelernte Sachen in die Verwaltung übertragen werden sollen. Ob das immer so clever und so sinnvoll ist, da können wir vielleicht ein Fragezeichen dran machen, aber das sind so mein Brot- und Butter-Betätigungsfeld. Und dann kommt natürlich noch das als Orchideen, als Spezialfach, das Thema Consulting dazu, in der Lehre und in der Forschung.
Ja, jetzt entstand unser Kontakt vor erst 2 bis 3 Monaten. Ich bin regelmäßig über spannende Beiträge von Ihnen im consulting.de Newsletter gestolpert. Dabei hat mich insbesondere Ihr zuweilen nicht unkritischer Blick, wir haben das eben schon so ein bisschen mit dem Schnöselwort gehört, von der Seitenlinie auf den Consulting-Markt interessiert. Und über 2 Themen wollen wir heute sprechen. Beratung im öffentlichen Sektor, anknüpfen an dem, was Sie gerade gesagt haben, und die laufende Transformation der Consulting-Branche, die Sie im Grunde ja auch über Jahre jetzt begleitet haben. Und darum geht es auch häufig in Ihren Beiträgen bei consulting.de. Steigen wir vielleicht mal direkt mit dem ersten Thema ein, und zwar mit einer ganz dummen Fragesendung mit der Maus. Was zeichnet den öffentlichen Sektor aus?
Hey, das ist keine dumme Frage. Das ist ja eine, die total viele Menschen bewegt, weil auch immer ganz viele Missverständnisse irgendwo da sind. Ja. Mittlerweile geht es mir nicht so, aber ich glaube, für ganz viele Menschen ist Verwaltung irgendwie komisch. Ja, auch da wieder die Klischeeschublade weit auf. Ne? Die ist langsam, die ist muffig, die Verwaltung. Man muss irgendwie so die Nummern ziehen, wenn man aufs Amt geht. Ja, solche Dinge. Und im Zweifel ist es auch manchmal so. Nicht immer, aber manchmal ist es so. Manchmal wird es anders. Und wenn ich ein bisschen das pointiert ausdrücken möchte, im Blick auf Beratungs-Transformations-Podcast, ne, dann können wir als vielleicht als einen wichtigen Merksatz festhalten, dass Beamte anders sind, ja, Berater aber auch. Ja. Und das kann man jetzt ein bisschen aufdröseln und sagen, was steckt dahinter, was heißt denn das? Zunächst geht es den meisten Beratern darum, ihren und meist Unternehmen darum, Gewinn zu maximieren. Der öffentliche Sektor strebt halt nicht nach der Gewinnmaximierung, die kümmern sich um die Gemeinwohlorientierung. Also irgendwas muss da sein, was gut für alle ist. Total abstrakter Begriff, viele Leute streiten sich drüber, ja, aber es ist halt, es muss uns allen irgendwo gut tun. Das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass auch da wieder, ich mache so einen Unterschied zwischen Berater und Beamte. Der Berater denkt immer in so Kategorien nützlich, nicht nützlich. Ja, ist das, was ich mir jetzt überlege, hilft es meinem Kunden oder meiner Kundin? Ja, wenn ja, mache ich das. Wenn nicht, lasse ich es sein, suche was Neues. Der geneigte Beamte denkt in Kategorien von vorschriftsmäßig, nicht vorschriftsmäßig. Ja, der denkt also nicht, oh, das wäre jetzt aber toll, sowas zu machen, sondern der muss sich an gewisse Regeln orientieren, an gewisse Regeln halten. Und das klingt so ein bisschen sperrig und schräg und von gestern, hat aber riesen Vorteile für uns alle. Ja, denn wenn wir heute über Bürokratie sprechen, dann ist es ganz oft so ein Schimpfwort. Wenn wir aber ein bisschen zurückdenken, roundabout 100 Jahre, Monarchie zu Ende, wir brauchen eine neue Herrschaftsform. Und irgendwas auf die Idee gekommen, na, irgendwer ein bisschen flapsig gesagt, ja, dass man mit der Bürokratie doch eigentlich ganz gut fahren können, also mit der Herrschaft des Büros. Ja. Das heißt also, dass alle, die vom Amt irgendwas wollen, gleich behandelt werden. Ja. Also nicht mehr nach dem Stand, ja, oder nach den persönlichen Beziehungen, du bist der Schwager von irgendwem, also kriegst du einen Job, sondern es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz, es ist nachvollziehbar, es ist frei von Willkür. Es gibt also Regeln, an die man sich halten muss. Es müssen Dinge veraktet werden, also aufgeschrieben, nachgehalten werden. Das Thema der Veraktung, auch ein sperriger Begriff, aber das ist des Aufschreibens der Bürokratie in dem Sinne, sehen wir beispielsweise jetzt gerade wieder, wenn bei Ministern, Staatssekretären gesagt wird, Mensch, wo ist denn jetzt die E-Mail hin? In Hamburg sind ein paar Laptops aus einem Hochsicherheitsraum entwendet worden. Ja? Darf nicht sein, muss halt aufgeschrieben werden, muss halt nachvollziehbar gemacht werden. Und das sind halt so die Punkte, die Verwaltung auszeichnen, wo die ganz, ganz besonders darauf achtet, dass auf jeden Fall solche Dinge eingehalten werden. Und in fast allen Fällen funktioniert es aber auch. Ja? Das heißt, es gibt viele Unterschiede, aber auch eine Handvoll Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bereichen.
Ja, ich glaube, das zeigt sich an Ihrer Ausführung ganz gut, dass das schon auch in einigen Bereichen dann zwei Welten sein können, die da aufeinander treffen. Vielleicht im Beispiel Gewinnmaximierung und Kontrast, Gemeinwohl als Ziel ganz gut zu zeigen. Jetzt gibt es im Grunde eine hybride Form. Wir sprachen über aufkommende Inhouse-Beratung, auch im Public Sector. Was genau passiert hier?
Genau, interne Beratung ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Also interne Beratung, ganz kurz erklärt und mit ganz dürren Worten erklärt, ist ja eine Abteilung, eine Einheit, ein Team, die in einer Organisation beheimatet ist, die nur andere Organisationsmitglieder berät. Ja, also Abteilung A berät Abteilung B und führt dann dazu, dass die Beraterin und die Kundin irgendwo im Organigramm eine gemeinsame Chefin haben. Das gibt es in DAX-Unternehmen schon deutlich länger. Und die ein oder andere Verwaltung oder Behörde hatte das auch, aber meiner Wahrnehmung nach gibt es da gerade so einen kleinen Run, eine kleine Gründungswelle. Und da kommt jetzt gerade so Schwung rein, dass sich Länder, dass der Bund in verschiedenen Bereichen, dass Kommunen, dass andere öffentliche Organisationen sagen, Mensch, wir gründen auch sowas. Und das können dann ganz kleine Teams sein mit 2, 3, 4, 5 Leuten, können aber auch riesengroß in Anführungszeichen, ja, aber für interne Beratung riesengroße Organisationseinheiten sein mit bis zu 200 Beraterinnen und Beratern. Ja, also die BW Consulting gehört zum Verteidigungsministerium. Das sind roundabout 200. Ich glaube, hier in der Stadt Bonn, gibt es so eine Einheit, die hat ungefähr 10 Beschäftigte. In der Stadt Köln sieht es ähnlich aus. Das Statistische Bundesamt ist vor einer Zeit mal mit 2 Leuten gestartet. Ja, also wirklich von ganz klein bis ganz groß, alles da. Und die versuchen halt sozusagen so ein bisschen, naja, als Hybrid mit neuen Gedanken in eher klassischen und eher starren Organisationsformen eine gewisse Flexibilität reinzubringen. Ja, da bin ich nicht auf meinem Dienstposten, auf meiner Stelle beheimatet, sondern da ist meine Stelle so flexibel ausgelegt, dass ich das eine und das andere machen kann. Ich kann das zur Personalentwicklung nutzen. Ich kann die Kultur, neue Denkweisen, neue Arbeitsweisen irgendwo in die Organisation reintragen. Ich kann mithilfe von internen Beratungen Kosten natürlich reduzieren. Ja, typischerweise sind interne Ressourcen günstiger als die extern eingekauften. Ich bin im Zweifel weniger abhängig von Dritten. Ne, versucht da ein paar Dinge zu umschiffen. Und ich kann natürlich, da sind wir wieder bei der Bürokratie von oben, hoheitliche Aufgaben im Zweifel auch selber und intern abgreifen, weil der Beamte hat ja einen Diensteid abgelegt, ja, und der externe Berater kommt einfach nur rein als Dienstleister und geht wieder raus.
Ja. Wie viel Prozent würden Sie dann der Beratungsleistungen, die im Public Sector anfallen, werden heute von Inhouse-Beratungen abgefedert? Kann man das abschätzen?
Ganz gering. Also niedriger, einstelliger Bereich, würde ich sagen. Also oder andersrum ausgedrückt, mit viel Potenzial.
Mit viel Potenzial, sehr gut. In Ihrem Buch Beraterrepublik schlagen Sie auch kritischere Töne an, allgemein über Beratung, nicht nur über den Public Sector. Sie sprechen sich dafür aus, Consultants einzuhegen und geben unter dem quasi SEO-fähigen Teaser, Consultants hassen diese Tricks, konkrete Tipps zum richtigen Umgang mit Consultants. Wie kommt das?
Vielleicht. Ein Halbsatz vorweg, mit dem Buch, da soll kein Beraterbashing erfolgen, ja. Genau wie wir hier auch nicht immer draufhauen. Aber auch keine reine Glorifizierung. Ja, also auch nicht die auf dem Podest heben und sagen, das ist jetzt alles Gold, was da glänzt. Und Sie haben total recht, der Titel, der Untertitel und der Schreibstil, ja, die sind so ein bisschen, ja, so viel, wie sich's für so einen Publikumstitel für ein Sachbuch halt genügt. Ne? Die langweilige Variante, in Anführungszeichen, die kann ich auch. Dann heißt das Ding einfach Verwaltungsberatung, ja? und Leitfaden für Consultants und Berater. Ne? Also da ist dann der nüchterne Teil, langweilig, immer auf den Betrachter ankommt. Ja? Und was passiert da? Warum das Ganze? Wie kommt's? Es ist im Grunde ein Versuch, ein Stück weit zur Aufklärung beizutragen. Das ist ein großes Wort, ja, aber wenn wir überlegen, Wer trifft da aufeinander? Dann sind auf der einen Seite die Consultants, die Beraterinnen und Beraterinnen da. Das sind Profis. Ja, die machen den ganzen Tag nichts anderes als zu beraten. Und machen Projekte und Vertrieb und alles, was dazu gehört. Und auf der anderen Seite sind dann die Kunden da. Das sind jetzt nicht nur Kunden im öffentlichen Sektor, sondern da finden sich viele andere halt genauso wieder, die im Zweifel noch nie einen Berater gesehen haben oder zum ersten Mal mit einem Kontakt aufnehmen. Und die fragen sich dann, was mache ich denn da? Ne? Sitze ich davor wie das Kaninchen vor der Schlange oder arbeite ich so ein bisschen aktiv oder gar proaktiv damit? Und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich denke, ja, da ist Aufklärung wichtig und drängend, ja, einfach für die Zusammenarbeit. Und vielleicht ein zweiter Punkt, und das ist mehr der Werbeblock für die Branche. Die Beratungsbranche hat ja, was das Thema Berufsprestige anbelangt, einen fürchterlich schlechten Ruf. Ja, da gab es vor, ich glaube, 2 Jahren, ist mittlerweile die erste repräsentative deutschlandweit Umfrage zum Berufsprestige, zu dem auch dann Berater gehörten, und die landet auf dem 20. Platz von 20 abgefragten Berufsgruppen. Und also alle, die gefragt wurden, sagen, nee, ihr seid schlecht, ich mag euch nicht, jetzt mit meinen Worten. Und das war dann aber eine zweite, so eine Subfrage, wenn man sich die Daten ein bisschen näher angeschaut hat, wurde das Prestige besser, je mehr die Leute, die befragten Personen von Beratung wussten. Also wenn ich noch nie was davon gehört habe, nur mal was gelesen habe, Image ganz, ganz schlecht. Kenne ich jemanden, habe ich was drüber gelesen, schon mit zusammengearbeitet, wurde das Image besser. Also auch da einfach ein Punkt der Aufklärung. Ja, und das ist halt das Buch, was Sie gerade angesprochen haben, ist halt eines meiner Kanäle, die ich halt nutze, um so ein bisschen darüber zu sprechen, zu schreiben. Sie haben gerade die Kolumne auf consulting.de angesprochen. Wir sprechen jetzt hier drüber. Ich versuche, den einen oder anderen Fachbeitrag zu formulieren. Auf Twitter oder auf X bin ich da ein bisschen aktiv. Also es ist im Grunde so eine, unter dem großen Label Aufklärung und Erklären, Erzählen, was ist. Genau, so soll's. Das ist so die Intention zumindest dabei.
Ja, lassen Sie uns auf Ihre Empfehlungen die auch Gegenstand Ihrer Vorlesung zur Beratung in der öffentlichen Verwaltung an der HSPV sind, einmal eingehen. Wie sollten Entscheider im öffentlichen Sektor und vielleicht auch im privaten mit Beratungen umgehen?
Genau, also gerne das, was jetzt kommt, auf beide Felder ausdehnen. Ich glaube, das ist noch so generisch, dass man es da so halten kann. Und die Experten im öffentlichen Sektor wissen, da ist das Vergaberecht und können sich da lang und breit mit auseinandersetzen. Aber das klammern wir vielleicht einfach aus hier. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich überlegen muss, was will ich eigentlich mit Beratern? So eine Art Beraterstrategie brauche. Wenn ich die nur einmal habe, kann ich mich davon im Zweifel überrollen lassen und damit irgendwas machen, dann passt schon, ne, und sind wieder weg. Wenn ich aber öfter mit denen zusammenarbeite als Kunde, dann brauche ich so eine Professionalisierungsstrategie. Ich muss also Beratungskompetenzen aufbauen. Ja, und da ist die Botschaft, wenn ich sowas mache und darüber spreche, natürlich auch, dass alle wissen, alle mitbekommen, wir als Behörde, Unternehmen, was auch immer, gehen professionell mit Beratung und mit Consultants um. Also wir sind total rational. Und da kann man, wenn ich das sozusagen diese Gesamtstrategie ein bisschen aufbreche, kann ich dreieinhalb oder vier Felder auch machen. Und da ist zum einen oder als erstes so eine Auswahlexpertise. Ja, also dass ich genau sage, wie wähle ich die Berater aus, nämlich nicht irgendwie, sondern nach streng kontrollierten Verfahren. Es gibt einen Punkt der Professionalität dahinter, also dass ich sozusagen die Objektivität ganz stark nach vorne stelle. Der zweite Aspekt ist nach der Auswahl die Steuerungsexpertise. Er sagt dann, okay, wir haben unsere Berater fest im Griff. Also ich gehe nicht fahrlässig mit den Beratern um. Wenn die da sind, weiß ich da, was ich damit mache. Und der dritte Teil, der lässt sich dann noch so aufteilen in A und B, wenn wir wollen, ist die Einsatzexpertise. Also wir sind zum einen, das ist der passive Punkt, übergreifend professionell aufgestellt. Und zum anderen, das ist dann mehr die aktive Einsatzexpertise, wir können das selber. Man sind unabhängig. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin kurz angesprochen haben, interne Beratung. Ja, das sind so die sozusagen so ein Gerüst, an dem man sich entlanghangeln kann, das als Framework, genau. Und je nach gewählten Schwerpunkt kann das total hemdsärmlich sein, ne, oder sehr ambitioniert. Hemdsärmlich, beispielsweise im Einsatz, macht deine Berater, die bei dir vor Ort sind, kenntlich, dass es Berater sind. Gib denen einen Hausausweis, dass die ne, am Revier oder sowas mit durch die Gegend laufen sollen. Oder sieh zu, dass die, wenn die im internen E-Mail-System eingebunden sind, was ja durchaus passieren kann, dass da eine Subdomain in der Mailadresse ist, wie so ein EXT für extern oder sowas dabei ist. Ne? Und das ist halt total hemdsärmlich. Ambitionierter könnte sein, zu sagen, Mensch, wir bauen eine interne Beratung auf. Das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Braucht man langen Atem dafür.
Lassen Sie uns zum zweiten Thema überwechseln. Das passt an dieser Stelle sehr gut. Inhouse-Beratung im öffentlichen Sektor, professionellerer Einkauf, das Steuern von Beratung, was Sie gerade angesprochen haben. Die Consulting-Branche als solches verändert sich. Und im Vorfeld sprachen wir zu einem sehr lesenswerten Artikel aus dem Harvard Business Review aus 2013. Die Oktoberausgabe ist es, glaube ich, von Clayton Christensen. Und zwar mit dem Titel Consulting at the Cusp of Disruption. Vor 10 Jahren gab dieser Artikel einen Ausblick über die größten Veränderungstreiber der Consulting-Branche. Was genau wurde damals prophezeit?
Wenn ich es ganz kurz sagen soll, dann, dass die Branche, wie wir sie kennen, untergeht. So, das war jetzt ne, kurz und extrem, aber das war so die Botschaft dahinter. Und wenn wir es ein bisschen ausführlicher, wenn wir uns eine halbe Minute Zeit nehmen dafür und überlegen, in welcher Zeit ist denn das passiert? 10 Jahre zurück, Apple hat gerade den Handymarkt dominiert. Okay, das war schon, ich glaube, 2007, 2008 oder sowas, ja, aber es war noch ne, sehr frisch. Wir hatten Airbnb als so eine Art Zimmervermieter, aber ohne Zimmer. Wir hatten Uber als Taxiunternehmen, aber ohne Taxen oder Taxis. Also es war so eine Art Asset-Light-Welle, Asset-Light-Phänomen, was da durch die Welt getrieben wurde. Und der Christensen und seine Co-Autoren haben dann zwei Dinge gemacht. Der Christensen ist ja so ein Innovationsvordenker gewesen und der hat seinen Gedanken, dass Disruption durch Innovation geschehen kann, auch auf die Consulting-Branche angewendet, das zum einen. Und der hat dieses Asset-Light-Modell oder diesen Ansatz als disruptives Element deklariert und dann da drauf geflanscht. Und hat dann erfreulicherweise noch ein paar Pionierunternehmen gefunden, die er als Beispiel hat nennen können. Das waren in den USA und in England oder den Niederlanden, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Müssen wir nachschauen. Eben McCallum, ne? Oder die Business Talent Group BTG, die dann sozusagen als leuchtende Beispiele im internationalen Kontext genannt wurden. Und das war so der Aufhänger, mit dem er da reingegangen ist. Und seine Aussage, yep, Leute, morgen wird alles anders sein.
Jetzt haben Sie tatsächlich diesen Artikel offenbar damals schon wahrgenommen und gesagt, ich mache mal eine Umfrage im Beratungsmarkt und schaue mir an, wie die Reaktionen der Consultants auf diese Veränderungen sind. Und jetzt reduziere ich das stark. Die Antwort könnte man vielleicht zusammenfassen mit: Beratung ist ein People-Business und wird bleiben. Ist das richtig zusammengefasst oder wie war die Reaktion?
Doch, total richtig. Das Ergebnis der Delphi-Studie war genau so, wobei ich da ein paar andere Dinge auch noch mit abgefragt habe. Aber eine Frage war ganz genau zum Thema Digitalisierung, Automatisierung. Meine Überlegung war, naja, wenn alles digitalisiert wird und jede Branche durchgenudelt wird, ja, warum nicht auch die Consultants? Und ne, also und zumal die ja auch immer die Taktgeber sind und dann so ein bisschen dieses Eat Your Own Dog Food Bild im Hintergrund waren, dass man schauen muss, was passiert dahinter. So, und dann war die ganz konkrete Frage im Rahmen von dieser Delphi-Studie. Das war sowas wie: In den nächsten 2 Dekaden wird ein signifikanter Anteil der Beratungsbrancheleistung automatisiert. Also 20-30%. Und wenn ich mich da recht entsinne, war die durchschnittliche Antwort über alle befragten Gruppen eine leichte Abneigung bis neutral. Ja, also im Grunde haben wir gesagt, ja, eigentlich nicht. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen reingrätschen und reinbohren, dann wird es ganz interessant. Die Consultants haben gesagt, nee, Jungs, im Leben nicht. Ne? Wir sind immer People-Business. Ne? Alle werden automatisiert, wir nicht. Ja? Die Marktbeobachter, das war so eine zweite Gruppe, die ich auch abgefragt habe, die waren durchaus zuversichtlich, dass das automatisiert wird. Und die Kunden, die waren so ein bisschen dazwischen.
Interessant.
Ja, also im Grunde ein sehr heterogenes Feld, je nachdem, absolut, wie man fragt, sagt dann, ach, das ist mein Job, nie. Ja? Und andere, doch, passt schon.
Ist eine interessante Phase. Ich kann mich an meine Tage als Berater auch in dieser Phase natürlich gut erinnern. Das ist im Grunde die Vorphase unserer Unternehmensgründung gewesen und die Überlegung, weniger vielleicht eine Automatisierung oder das Abschaffen des Beraters, aber schon eine wesentliche Effizienzsteigerung und Unterstützung ist ja auch ein Teil unseres Geschäftsmodells. Lassen Sie uns die wesentlichen Veränderungstreiber des HBR-Artikels einmal aus heutiger Sicht bewerten. Was ist relevant und was ist anders gekommen? Und da können wir gerne vielleicht auf die einzelnen Punkte reingehen. Ich habe mir tatsächlich, unterstützt durch ChatGPT, kann ich an dieser Stelle vielleicht kurz erwähnen, was also schon ein bisschen zeigt, in welche Richtung vielleicht auch der Artikel damals gedacht hat. Ein paar Punkte rausgenommen. Das allererste, den ich nehme, ist die Spezialisierung, die der Artikel anführt.
Genau, Spezialisierung gibt es nichts Besonderes, würde ich sagen. Also gab es immer im Consulting-Umfeld, wird es auch, glaube ich, immer geben. Ich wüsste jetzt nicht, warum es aufhören sollte. Also von daher Punkt rausgegriffen, aber so ein Ja-Aber, ne?
Ja, verstehe. Genau. Modularisierung, also die Idee, dass ich meine Services runterbreche und vielleicht auch damit einzelbundelbarer mache und nicht mehr ganz so zusammenhängend auftrete.
Würde ich mit so einem Jein antworten und auch mal aus der Kundenperspektive gucken. Will der Kunde denn diese Arbeit haben, diese einzelnen Module zusammenschnibbeln? Na, will er sich wirklich hinsetzen, gerade der Amateurkunde, den wir vorhin hatten, dann noch zu puzzeln, ist, glaube ich, ein hartes Los.
Dann haben wir als dritten Treiber, der damals genannt wurde, das Thema Datenanalyse und Technologie, eine Veränderung an der Stelle.
Auch agree, aber ist ja auch nichts Besonderes. Ne? Gab es auch schon immer, der Wechsel vom Overhead-Projektor auf PowerPoint hat ja auch irgendwie auch ganz, ganz ordentlich geklappt. Der Taschenrechner ist eingeführt worden. Also nichts, wo ich denke, wow, da verändert sich die Branche jetzt ganz, ganz massiv. Ne?
Ja, verstehe ich. Ich vermute, das sagen Sie auch zum nächsten, kostengünstigere Anbieter werden auch genannt.
Ja, yep, auch immer.
Ja. Die gab es schon, wird es immer geben. Dann wird das Thema Client Sophistication genannt. Vielleicht auch sowas wie bessere Einkäufe oder Strukturen, die Sie eben genannt haben, die dazu beitragen, dass mein Kunde cleverer vielleicht mit mir umgeht als Berater.
Wünsche ich mir schon lange, passiert aber zu selten.
Ja, passt zu Ihrer Vorrede. Wir sind auf guter Geschwindigkeit. Ich mache direkt so weiter. Und zwar die Kombination von bisher getrennten Services, also Bundling vielleicht. Ich glaube, so wird es benannt im Artikel.
Ja, das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch zu der Modularisierungsthese, die wir gerade hatten. Aber trotzdem, auch da gibt es oder gab es, glaube ich, immer schon den Gedanken, alles aus einer Hand anzubieten. Ich glaube, seit den ganz, ganz frühen Jahren schon, wo wir dachten, Mensch, ich bin hier Buchprüfer von einem Unternehmen. Wenn ich schon auf die schlechten Zahlen sozusagen selber stolpere, dann kann ich auch tolle Tipps geben, wie man es besser machen kann.
Ja, kann ich bestätigen aus meiner Erfahrung im Big-Four-Bereich tatsächlich dieses Thema Share of Wallet, das auszuweiten. Vernetzt dazu arbeiten, ein großes Thema. Bodyleasing finde ich sehr interessant, wird auch da schon genannt.
Sehen wir auch, sehe ich auch, werden wir, glaube ich, noch stärker sehen.
3 weitere Themen: Technologieimplementierung, Softwareentwicklung als neue Felder.
Auch als ganz, ganz klares Jein. Ja, auf der einen Seite ein ganz anderes Geschäftsmodell, nämlich mit anderen Personalpyramiden, anderen Tagessätzen, anderen Margen, wo es dann in einem Unternehmen zu Konflikten kommen wird. Und zum anderen aber eine Möglichkeit, um diesen Wachstumszwang, den zumindest die großen Häuser unterliegen, damit umzugehen. Ja, das macht der ein oder andere, macht das schon ganz prima. Jetzt McKinsey nicht als Softwareentwickler, aber die haben ja mit Orphos eine zweite Lohn- und Honorarlinie aufgezogen. Orphos als Tochterunternehmen, wenn ich es richtig beobachtet habe, die sich auch ganz, ganz stark um das Thema Projektmanagement kümmern und da ihren Fokus drauf legen. Vielleicht vor dem Hintergrund, dass man dann kann, naja, als Projektleiter, reiner Projektmanager, bekomme ich vielleicht einen etwas anderen Tagessatz als der Experte für Pricing-Strategien oder so.
Ja, absolut. Vielleicht ebenfalls ein Thema für den Wachstumszwang, Entwicklung von Legal- und Auditing-Unternehmen in Richtung von Strategie- und Managementberatung, also Ausweitung der Services in diese Richtung.
Hier würde ich auch sehen oder sehen wir, glaube ich, immer wieder, aber hatten wir schon mal. Also auch das kein großer Treiber für eine Disruption. Bis an die 2000er Jahre, ich sag mal Stichwort Arthur Andersen, Enron-Skandal, ne, ist ja genau das passiert. Dann ist das ganze Ding auseinandergebrochen oder die haben sich auseinanderbrechen lassen. Die damals waren es Big Five, dann sind noch vier übrig geblieben und bis auf, ich meine, die Lloyd haben alle WPs ihre Beratungssparte im Großen und Ganzen abgetrennt, dann festzustellen, naja, ganz so schlecht ist es nicht und wachsen wollen wir ja auch. Also bauen wir das ganze Ding wieder auf. Und an der Stelle stehen wir ja gerade und just im letzten Jahr, war im letzten Jahr bei EY die Überlegung, das wieder aufzutrennen, Projekt Everest als Stichwort einfach nur.
Ja, das passt vielleicht zum letzten Punkt, der im Artikel vor 10 Jahren genannt wurde, das Thema Beratungskonsolidierung.
Höre ich total oft, sehe ich total oft als Hinweis, allein mir fehlt der Glauben daran. Also immer, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie so die Marktkonzentration ist, das ist ja so ein Wert, den man da als Kenngröße rauszählen kann, dann bekommen die größten 3 oder größten 10, das ist meistens so ein Blick, den man darauf wirft, der Anbieter, tendenziell nicht mehr Marktanteile. Also die kaufen dazu, ja, aber von unten kommt auch immer was nach. Das heißt, die können im Grunde gar nicht schnell genug nachkaufen. Und das letzte Mal, als ich mir die Zahlen angesehen habe, war es halt mal so eine Situation, dass sogar der kumulierte Marktanteil der größten Anbieter im Beratungsumfeld leicht zurückgegangen ist.
Ja, da würde ich sagen, jetzt sind wir ungefähr 10 Punkte durchgegangen, die damals als Treiber genannt wurden. Da kam kaum ein eindeutiges Ja aus heutiger Sicht, also eher ein Jein. Und vielleicht ist das auch die Überschrift, wenn man den Artikel heute zusammenfasst. Sie machen das deutlich ausführlicher in einem Artikel, auch wieder bei consulting.de in ihrer Kolumne dort, und schauen sich den Artikel aus heutiger Sicht letztlich an und nennen dabei tatsächlich 4 zentrale Annahmen, die nicht eingetreten sind. Da fand ich vor allem das Thema Value-Based Pricing sehr interessant. Damals hieß es, 30% der Consulting-Fees sollten aus heutiger Sicht dann mittlerweile erfolgsabhängig sein. Davon sind wir meines Erachtens weit entfernt. Woran liegt das?
Also ich glaube, die Zustandsbeschreibung ist erstmal, da stimme ich total überein. Das ist eine tolle Idee, hat aber nicht geklappt. Und diese Idee ist ja auch nicht neu. Die ist auch 2013 nicht neu gewesen. Die ist auch 2003 nicht neu gewesen. Sondern zu sagen, Mensch, ich komme zu dir und ich lasse mich nicht auf Tages- oder Stundensatz bezahlen, Basis bezahlen, Entschuldigung, sondern wir vereinbaren gewisse Haltepunkte, Prüfpunkte und nur wenn irgendwas eintritt, bekomme ich Geld. Und damit die Sache Spaß macht für mich als Consultant, bekomme ich auch mehr Geld, wenn wir noch besser geworden sind. Ja? Und das ist ja eigentlich für beide Seiten ein total charmantes Bild. Und der geneigte Kunde könnte auch sagen, ja, super, immer wenn es besser wird, dann bezahle ich halt ein bisschen mehr, aber ich profitiere unterm Strich noch mehr als vorher. So, das ist das Modell. Woran liegt es jetzt? Naja, vielleicht 2, 3 Gründe. Zum einen ist es sehr schwierig, in ganz vielen Beratungsbereichen den Erfolg ganz konkret zu messen. Wenn ich irgendwie 3 Ideen generieren soll, ob mit ChatGPT oder ohne, dann kann ich die nachher zählen. Ja? Wenn ich aber jetzt mal von der anderen Seite komme und sage, ich möchte gerne eine erfolgreiche Strategie haben, dann kann ich die heute aufschreiben. Die hat aber eine Laufzeit, bis typischerweise 2030 plus, wenn wir uns heute angucken, Ende 2023, ne, so 7 Jahre nach vorne, dann können wir, glaube ich, die Suchmaschine aufmachen und nach dem 2030 plus Schlagwort suchen und finden eine unendliche Anzahl von Strategien, die dahinter steckt. Und in dieser Zeit zwischen heute und 2030 kann noch ganz viel passieren. Da kann sich die Umwelt massiv verändern. Da können neue Einflüsse daherkommen, die nachher nichts mehr mit der Strategie zu tun haben. Und selten werden, das ist ein zweiter Aspekt, selten werden Strategien eins zu eins so umgesetzt, wie sie vorgeschlagen werden. Das heißt, da kommen ganz clevere Menschen in Organisationen, egal ob öffentlich oder privat, und sagen, ach, ich habe da auch noch eine Idee, wir müssen da noch was dran flanschen. Und dann wird es wieder schwierig, die Sachen für den ursprünglichen Impact des Consultants zu messen. Das ist ein Gedanke. Und der zweite, der Messpunkt und die Schwierigkeit, sowas anzugehen, sowas umzusetzen, da sagt der Berater vielleicht noch, naja, ich krieg's schon hin, aber der Kunde, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne, den ich mal so ein bisschen als Amateur wahrnehme, der ist im Zweifel noch nicht so weit und nicht auf breiter Masse so weit. Genau, und dann haben wir noch so ganz kundenspezifische oder kundeninterne Dinge, die uns da wieder sozusagen vor die Füße fallen. Wenn ich jetzt als Kunde sage, ich möchte das machen und der Berater sagt, super, im Fall X bekomme ich 200.000 Euro von dir, im Fall Y, wenn alles super gelaufen ist, 2 Millionen Euro. Dann muss ich ja hingehen als Kunde und meinem internen Controller sagen, reservier mal Geld für den Erfolgsfall. Und der sagt ja, wie viel denn? Ja, da kommt nächste Tage ein Berater, der bekommt vielleicht von mir 200.000 Euro oder 2 Millionen. Ja, und dann guckt mich der Controller doch mit großen Augen an und sagt, Entschuldigung, kann ich das nochmal hören? Also da verstehe ich nicht, ja? Und dann hapert es allein an diesen internen Abläufen, die darauf nicht ausgelegt sind. Ja, und das mögen jetzt zweieinhalb Gründe gewesen sein, warum die Idee irgendwie ganz charmant ist, es aber umsetzungsmäßig noch ein bisschen hapert.
Ja, tatsächlich würde ich bestätigen, wir sehen das im Einkaufsprojekten hin und wieder, im M&A-Bereich und gerade selbst, was das Thema Fördergelder angeht, vielleicht nicht ganz so relevant für größere Unternehmen, aber für uns zumindest derzeit ein kleines Thema. Jetzt haben wir gesagt, in einem Satz zusammengefasst, das Ganze ist ein Jein gewesen. Der Artikel damals hat große Wellen geschlagen und vieles dann ja auch nicht, war ja auch nicht ganz falsch. Dinge haben sich ja auch abgezeichnet dort damals schon, die wir heute sehen und auch heute uns noch beschäftigen. Wagen Sie mal einen Ausblick, was wird in den kommenden 10 Jahren passieren?
Ja, na, Ausblicke sind ja immer schwierig. Ne? Und wenn schon diese Koryphäen der Christen daneben liegen, was soll ich denn da irgendwie machen? Aber wenn ich einen wagen sollte, dann kommt der, sorry, das gibt keine gute Überschrift, aber kommt total unsexy daher. Ja, weil ich sagen würde, dass Beratung in 5 oder 10 Jahren noch fast so aussieht wie heute. Wenn ich mich festlegen sollte, sehe ich keine Disruption, sondern mehr so ein Shift. Und oh Gott, das klingt jetzt wie abgesprochen zum Shift Happens Podcast, aber ja, es ist mehr so eine nuancierte Veränderung, die ich da sehe. Ne? Und nichtsdestotrotz ein bisschen was passiert. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass die Anzahl der Berater weiter zunimmt und sich in den nächsten Jahren nochmal verdoppeln wird.
Die einzelnen Personen, ja.
Plus der Beratungsunternehmen halt auch. Ne? Das wird halt irgendwie Stück für Stück mehr werden. Aber die Beraterzahl heute gut 170.000, 175.000, wenn wir die verdoppeln, bei 350, das ist eine Zahl, die mich dann nicht verwundern würde in ein paar Jahren. Und da sind die Treiber die Consulting-Konzerne und die großen Häuser, ja, weil die halt Wachstum brauchen. Da ist einfach, das müssen die hinbekommen. Und die haben natürlich dann einen gewissen eine Recruiting-Challenge, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Das heißt, da werden wir mit Popcorn als Beobachter sitzen können und gucken, wie schaffen die das denn? Das wird also sehr interessant werden. Zweiter Punkt, was wird sich noch verändern? Vielleicht die Frage, was ist eigentlich Beratung? Ja, weil es war ja mal ein ganz klassisches Ratgeben. Und heute, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, der Stichwort Bodyleasing. Ja, der sagt zwar keiner, ich biete das an oder ich frage das nach. Und da sagt jeder, nee, bei uns nicht. Ja, so ähnlich wie damals mit der Bildzeitung lesen. Keiner liest sie, aber jeder hat sie irgendwie, weiß, was drinsteht. Und das war irgendwie die Frage klären müssen oder nochmal angehen müssen, was ist eigentlich Beratung? Ist es ein Empfehlen, ein Ratgeben halt? Oder ist es ein gemeinsames Verändern, Entwickeln? Oder ist das so eine Art wirklich Ergänzung, der Linienorganisation, Managed Services, Body Leasing, Arbeitnehmerüberlassung.
Und wäre das nicht auch letztlich auf den allgemein bekannten Fachkräftemangel, auch volkswirtschaftlich, eine gewisserweise sinnvolle Antwort zu sagen, dass wir eben Positionen, die nicht zu 100% ausgelastet sind, in einer Firma auf 10 Firmen pro Jahr verteilen dann?
Genau, wenn man den Nutzen von Beratung volkswirtschaftlich bewerten müsste, könnte man es genau über diesen Weg machen. Ja. Und an der einen oder anderen Stelle passiert das schon. ich sag mal, alles, was im weitesten Sinne nach Shared Services riecht, ist ja im Grunde genau das. Ne? Ich bündel das irgendwo und manche Unternehmen schaffen es dann, sich sogar zusammenzuschließen oder manche Organisationen, ich denke jetzt hier an den öffentlichen Sektor, sorry für den kleinen Abstecher wieder, schaffen sich zusammenzuschließen und eine Shared Service Beratung zu gründen, die nur sozusagen die Gesellschafter Organisationen berät. Das ist nochmal ein ganz, ganz merkwürdiger Hybrid. Was passiert im Zweifel noch? Ich glaube, wir sehen eine viel größere Vielfalt sehen an Beratungsformaten, die aber nicht von den großen Häusern kommt, sondern die werden ihren Stiefel im Großen und Ganzen weiterfahren, links und rechts was dranflanschen. Aber ganz viele kleine, eher sozusagen aus der Psychologie, aus der Soziologie-Ecke kommenden Beraterinnen und Berater, die im Bereich der Organisationsentwicklung, systemischen Beratung aktiv sind. Da werden ganz viele neue Formate daherkommen. Und wo man dann überlegen muss, ja, was kann ich das verkaufen? Versteht der Kunde das? Ist es irgendwie anschlussfähig? Also von daher wird es an der Stelle total spannend werden, zu gucken, was passiert. Und der letzte Teil, aber das ist überhaupt keine Voraussage irgendwie in 10 Jahre in die Zukunft, sondern schon irgendwie ins Hier und Jetzt gezogen. KI, ne? Künstliche Intelligenz. McKinsey ist da halt mit ihrer Lilly unterwegs gewesen. Sie selber haben gerade ChatGPT angesprochen. BCG hat da vor ein paar Tagen eine ganz, ganz fantastische und interessante Studie veröffentlicht, was den Einsatz und die Auswirkungen von KI auf den, nicht nur für die Kunden, sondern auf den Beratungsalltag selber ausmacht. Das heißt, da sehen wir tatsächlich schon, naja, Auswirkungen oder schon Zahlen, die uns ein bisschen...
Was konkret wurde da genannt? Das würde mich interessieren. Mhm.
Ist eine Studie, ich muss jetzt aus dem Kopf ein bisschen gucken, was es war. Da hat BCG weltweit seine Junior Consultants, seine Berufseinsteiger gefragt, mit meinen Worten, Leute, habt ihr Lust an der Studie teilzunehmen? Und da haben sich mehrere hundert gemeldet und die BCG hat zusammen mit der Harvard Business School, mit Wharton, mit Warwick, mit dem MIT zusammen Versuchsaufbau gemacht und die in mindestens 3 Gruppen eingeteilt. Die einen, und wir sind alle unterschiedlich stark mit KI ausgestattet worden oder durften es nutzen, manche gar nicht, manche so ein bisschen, manche mit Anleitung. Und die haben analytische Aufgaben bekommen, also aus dem Beratungsleben möglichst stark entlehnt, analytische Aufgaben. Das war die eine Gruppe. Die zweite Aufgabengruppe war, kreative Aufgaben zu bearbeiten. Und dann hat man festgestellt, dass da verschiedene Dinge passiert sind, unter anderem, dass KI bei den analytischen Aufgaben kaum geholfen hat. Ja, wo man genau denkt, das könnte doch irgendwie anders laufen. Ich glaube, dass das Problem war, dass die Consultants sich einfach auf die KI verlassen haben und nicht nochmal nachgefragt haben oder keinen Quercheck gemacht haben. Das war also nicht so dolle, aber bei den ganzen kreativen Aufgaben, da gab es dann eine 25-prozentige Effizienzsteigerung. Und das ist schon mal eine Hausnummer, wo man sagen muss, ja, darüber können wir reden. Damit kann man so ein bisschen arbeiten und modellieren. Und wenn man sich überlegt, wie viele Junior Consultants sind in so einem ganz normalen Strategieberatungsprojekt. Was machen die? Ne? Und dann kann ich schon unterm Strich sagen, vielleicht kann der ein oder andere zu Hause bleiben beim nächsten Mal. Und das hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf die Personalpyramide der großen Häuser, auf das, was der Kunde damit machen kann, wenn er es denn versteht, was da passiert, Klammer auf, Klammer zu. Ne? Also das ist schon nicht ganz ohne in meinen Augen.
Bevor wir uns gleich dem Shift Happens 3x3 widmen zum Abschluss unserer Folge, würde ich kurz einmal nachfragen, weil Sie in Ihrem Consulting.de Artikel zum Thema KI tatsächlich die Frage der Dividende aufwerfen, die sich im Grunde ja dem klassischen BWLer sozusagen sofort aufdrängt, wenn er eine Effizienzsteigerung hört. Das ist irgendwie am Ende ja gespartes Geld. Wer bekommt das? Wird die Beratungsleistung besser? Bekommt es der Kunde oder streicht es einfach der Partner ein? Was denken Sie?
Frage ist offen meines Erachtens. Ich habe eine gewisse Präferenz, also genau das sind so die Möglichkeiten. Ne? Präferenz für die Antwort, wo ich denke, na, im Grunde streicht sich der Berater ein und sagt, Glück gehabt. Im Zweifel biete ich meinem Kunden noch ein kleines Goodie an und sage, guck mal, ja, machen wir KI, aber nee, so richtig dolle schlägt es bei uns nicht durch. Aber nichtsdestotrotz, wir geben dir hier noch was an die Hand, dann hast du da ein bisschen mehr oder noch eine weitere Studie oder noch irgendeine weitere Auswertung oder wir gucken uns noch was anderes an. Aber ich glaube, dass die KI-Dividende, so leid es mir für die Kunden tut, bei den Beratungen hängen bleibt.
Kann ich durchaus nachvollziehen, den Gedanken. Shift Happens 3x3, diesmal ein bisschen anders. Normalerweise frage ich an dieser Stelle mit einer Bitte um möglichst kurze Antwort nach 3 Transformationstreibern, 3 Maßnahmen und 3 Tipps und Tricks für die erfolgreiche Umsetzung, bezogen auf die Transformationsprojekte in Mandantenprojekten meiner Gesprächspartner. Heute interessiert mich Ihre Sicht auf die Transformation der in Transformation befindlichen Beratungsbranche. Von daher drei Fragen, drei Antworten. Was sind hier die drei wichtigsten Treiber der Transformation?
Ich versuche mal so ein bisschen zeitlich zu staffeln. Langfristig ist der Treiber, dass die großen Häuser in ihrer Pyramidenform irgendwie bleiben müssen. Also einen weiteren Flug des Wachstums haben. Wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Das bleibt. Ne? Mittelfristig, wenn ich ein bisschen näher ans Hier und Jetzt komme, gerade auch schon kurz angesprochen, das Thema Reputation. Ja, ich kann mir eine schlechte Reputation erlauben, wenn ich nur in meinem ganz kleinen Teich unterwegs bin. Wenn ich aber mehr Leute brauche, mehr Kunden brauche, mehr Mitarbeiter brauche, muss ich auch als Branche und als Unternehmen eine ordentliche Reputation haben. Und kurzfristig, das ist im Grunde der Punkt, mit dem wir gerade aufgehört haben, die Eigenanwendung von KI. Also was macht das, was macht KI mit meinem Geschäftsmodell? Dazu muss ich mich positionieren. Und wenn ich die KI-Dividende, die wir gerade kurz angesprochen haben, auch einstreichen will, muss ich es ja auch sinnvoll einstielen und kann da nicht reinstolpern.
Pyramide, Wachstumszwang, Reputationsfalle und KI-Anwendung. Frage 2, wie sollte ich mit der Transformation umgehen? Welche Top 3 Maßnahmen empfehlen Sie den Beratungen?
Bietet sich halt an, die drei Punkte noch mal kurz rauszugreifen, ne, zur Pyramide, irgendwie halbwegs sinnvoll mein Geschäftsmodell zu adjustieren, zu gucken, was heißt das, die Strategie dazu zu finden. Sollte eigentlich im Kern des Beraters sein, über Strategien und Geschäftsmodelle nachzudenken, von ganz vielen zumindest. Aber irgendwie geht es ganz oft so wie das gute alte Sprichwort, ne, Lehrers Kinder, Pfarrers Vieh, gelingt selten oder nie. Das heißt, die reden gerne, aber hausintern ist dann irgendwie Sales, 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 was da gemacht wird. Aber da muss ein bisschen mehr kommen, glaube ich. Da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken über den einen Punkt machen. Also Maßnahme 1 über Geschäftsmodelle nachdenken. Zur Reputationsfalle, zweite Maßnahme, ja, es muss im Grunde die Reputation aufpoliert werden, was aber leichter gesagt ist als getan ist, denn das ist ein ganz blödes Dilemma der Anreize. Eigentlich müsste jeder da aktiv sein, aber ich kann ja auch als Trittbrettfahrer davon profitieren, wenn die anderen Berater das machen. Ne? Und was für das positive Branchenimage tun. So, und dann hänge ich so ein bisschen zurück. So, und der, aber das geht über Verbände, über Netzwerke, über Prüfungen, über Tests, wobei ich jetzt nicht diese ganzen Wettbewerbe mit den Plaketten für die schönsten Berater meine, sondern so ein ISO-Zertifikat beispielsweise. Ne? Das wäre halt irgendwie was. Und nicht eine mehr oder minder käufliche Siegelanheftung, die ich da bekommen kann. Und ja, KI, dritter Punkt. Da muss ich halt KI und im Grunde Personalrecruiting, Talentmanagement, das Up-or-Out-Prinzip zusammendenken und es dann wieder verknüpft mit der ersten Maßnahme. Also wie schrubbel ich an meinem Geschäftsmodell rum, wie baue ich die Personalpyramide um oder weiter?
Ja, als letzte Frage vom Shift Happens 3x3, was muss passieren, damit die Umsetzung klappt? Welche drei Empfehlungen würden Sie geben?
Empfehlung 1, Strategie und Geschäftsmodell nachdenken, durchdenken. Also diese 3K, die ich für mein Geschäftsmodell brauche, dass meine Kompetenzen von den Kunden gekauft werden müssen, sollen, ne, und der dafür auch Kohle zahlt, die muss ich wieder in so eine Übereinstimmung bringen. Die verändern sich, aber ich muss sie alle drei anpassen. Empfehlung 2, einfach mal testen und ausprobieren. Also was geht mit dem Geschäftsmodell? Ich muss ja nicht alles auf eine Karte setzen, also nicht so ein Pure Play werden. Ja? Also zwischen dem Pure Play Variante 1 und so einer, ich mache gar nichts, so einer Es-Ist-Situation Variante 2 gibt es noch so ein paar Zwischendinge wie neue Geschäftsmodelle unterstützen mein altes, ich fahre beide Hybrid oder ich mache einen Spin-Off. Ja, also einfach mal gucken, was passiert denn, wenn ich mit so einem ganz eigenen, mit einer ganz eigenen Unternehmung da irgendwas mache. Ne? Der dritte Punkt, die dritte Empfehlung, wäre einfach mal offen sein und in den Austausch gehen. Ne? Da gibt es also nicht in meinem eigenen Saft zu köcheln, sondern in Netzwerke reinzugehen, Formate wie Ihren Podcast hier zu nutzen, zu schauen, was passiert links und rechts eigentlich. Gibt Experten, gibt andere Berater, die durchaus offen sind für so einen Austausch und dann so eine Art Also, oder was heißt das? Ne? Man muss, ja, sorry to say, Leute, auch sowas wie ein Sounding Board, ne, was ihr euren Kunden immer empfiehlt, ist halt nicht nur was für den Kunden, sondern da kann auch der ein oder andere Berater durchaus von profitieren.
Tolles Schlusswort, Professor Lehmann, das hat Spaß gemacht. Danke für Ihre Zeit.
Danke für Ihr Interesse.
Der Podcast Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.